Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Warum aber ist das so? Warum wurde der Mensch sesshaft, um sich als Bauer auf Getreidefeldern krumm zu schuften und eng gedrängt in Siedlungen zu leben, wo noch oft Getreidesteuer gezahlt werden mussten? Und das, obwohl das Leben mehr bot. Jäger und Sammler zogen frei durchs Land, lebten von dem, was sie fanden. Klingt doch eigentlich super. Warum das also aufgeben und Ackerbau betreiben? Gleich zwei Forscher haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Der Anthropologe James Scott ist einer davon und er hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Was die beiden Forscher herausgefunden haben jedenfalls, das weiß mein Kollege Volkert Wildermuth.
Ein Narrativ in Trümmern.
Nennt James Scott die Erzählung der frühen Menschheitsgeschichte als eine Geschichte des Fortschritts. Der Politologe von der amerikanischen Yale University interessiert sich für das Wechselspiel von Staat und Gesellschaft und versucht in seinem neuen Buch diese Frage vom Anfang her zu klären, von der Einführung des Ackerbaus. Aus seiner Sicht keine Sternstunde der Menschheit.
Während die Anpflanzung von Getreide im Standardnarrativ als entscheidender Schritt hin zu einer utopischen Gegenwart anmutet, kann er denen, die ihn als erste taten, nicht in dieser Weise erschienen sein.
Skelettfunde zeigen zum Beispiel, dass die frühen Bauern kürzer lebten und längst nicht so gesund waren wie benachbarte Jäger und Sammler. Letztere hatten unterm Strich auch ein leichteres Leben, denn Ackerbau ist vor allem eines: arbeitsaufwendig. Wie viel Mühe das Hacken und Pflügen vor 10.000 Jahren gekostet hat, lässt sich heute natürlich nicht mehr feststellen. Deshalb ist eine aktuelle Studie von Mark Diber so interessant. Der englische Anthropologe ist auf die Philippinen gereist. Dort, auf der Insel Luzon, leben die Akta, hauptsächlich von der Jagd auf Rehe und Schweine, von Honig, den Früchten des Waldes und von Fischen und Meeresfrüchten. Einige Akta-Gruppen haben aber auch angefangen, Reis zu kultivieren. Mark Deibel hat bei 10 Gruppen dokumentiert, was die einzelnen Mitglieder den Tag über machen, ob sie jagen oder Reis anpflanzen, wann sie sich um die Kinder kümmern, ein Schwätzchen halten oder sich ausruhen und schlafen.
Unter diesen 10 Gruppen gab es solche, die nur jagen und sammeln, und solche, die fast nur Ackerbau betreiben. Wenn die Leute mit dem Ackerbau beginnen, dann müssen sie mehr arbeiten und haben weniger Freizeit. Wir schätzen, dass der Ackerbau in der Woche 10 Arbeitsstunden mehr erfordert. Besonders die Frauen haben weniger Freizeit. Sie arbeiten mehr auf dem Acker als die Männer.
Jagen und Sammeln ist offenbar der effektivere Weg, an die nötigen Nahrungskalorien zu kommen. Zumal es noch weitere negative Konsequenzen des Reisanbaus gibt.
Wir haben herausgefunden, dass Gruppen, die Reis anbauen, weniger gesund sind. Sie klagen häufiger über Krankheiten und leiden unter Parasiten. Auch ihre Lebenserwartung ist kürzer. Dafür sind sie fruchtbarer. Sie bekommen mehr Kinder und das in kürzeren Abständen.
Nimmt man das Beispiel der Akta heute, dann kann man wohl schließen, dass auch in der Frühgeschichte der Übergang zur Landwirtschaft nicht automatisch eine attraktive Option war. Warum es also machen? Auf den Philippinen gelten Jäger und Sammler wie die Akta als rückständig. Einige Gruppen passen sich deshalb an, werden zu sesshaften Reisbauern wie die umliegende Bevölkerung. Einen solchen Gruppendruck gab es vor tausenden Jahren noch nicht. James Scott vermutet, dass damals vor allem Klimaschwankungen eine Rolle spielten. In den Feuchtgebieten von Euphrat und Tigris gab es zeitweise Nahrung im Überfluss. Die Bevölkerung wuchs. Ein längerer Kälteeinbruch ließ die Ressourcen schwinden. Und unter diesen Bedingungen wurde der Ackerbau attraktiv. Er war zwar mühsam, lieferte aber verlässlich Erträge. Es begann eine Phase der Domestikation von Pflanzen und Tieren, die auch den Menschen veränderte.
Und was ist mit dem obersten Domestikator Homo sapiens? Wurde er nicht seinerseits domestiziert, gefangen in der Tretmühle des Pflügens, Säens, Jätens, Mähens, Dreschens, Mahlens, alles um seines Lieblingsgetreides willen und zur Erfüllung der täglichen Bedürfnisse seines Viehs?
Vom freien Jäger und Sammler zum Bauern, der an die Scholle gefesselt ist. Bei Buchautor James Scott klingt das nicht sehr positiv. Die archäologischen Funde legen auch nahe, dass die Menschen lange zwischen den verschiedenen Lebensformen wechselten. In kalten, trockenen Perioden konzentrierten sie sich auf die verbliebenen fruchtbaren Gegenden und betrieben Ackerbau. Sobald es wieder wärmer und feuchter wurde, lebten die Gruppen wieder mehr als Jäger und Sammler. Stabile Staaten entwickelten sich erst 4 Jahrtausende nach der Landwirtschaft und dem Entstehen von festen Siedlungen, vor allem aus der Notwendigkeit heraus, die Bewässerung zu organisieren, um eine größer gewordene Bevölkerung zu ernähren. Es entwickelten sich Hierarchien und Systeme der Zwangsarbeit.
Der frühe Staat trachtet danach, eine übersichtliche, gleichmäßige, ziemlich einförmige Landschaft besteuerbarer Feldfrüchte zu schaffen und eine große Population auf diesem Boden zu halten, die für Fronarbeit, Kriegsdienste und natürlich für die Getreideproduktion zur Verfügung steht.
Der Steuereintreiber ist für James Scott die Verkörperung des Staates schlechthin. Er bewertete und dokumentierte die Felderträge und wurde so entscheidend für die Entwicklung von Zahlensystemen und der Schrift. Die Wunder der Zivilisation fußen in dieser Sicht letztlich auf dem Zwangssystem der Steuer. Das greift bei Jägern und Sammlern ins Leere, wie überhaupt strenge Hierarchien. Das konnte Mark Dibble bei den ACTA erleben.
Im Durchschnitt wechseln die Leute alle 2 Wochen das Camp. Sie sind nicht so ans Land gebunden wie Bauern. Das ist ein wichtiger Mechanismus, um Hierarchien zu unterlaufen. Wenn Einzelne versuchen, eine Führungsposition zu beanspruchen, dann können die anderen einfach die Gruppe wechseln. Bauern haben über viele Wochen Arbeit in ein bestimmtes Feld investiert. Auf eine Art ist man gefangen, sobald man Land besitzt.
Das würde auch James Scott so sehen. In seinem Buch preist er als Alternative den Lebensstil der Volksgruppen, die unabhängig außerhalb der Staatsgebiete leben und weniger produktive Landschaften nutzen. Germanen oder Mongolen galten dem römischen oder chinesischen Staat abwertend als Barbaren. Scott dagegen spricht von einem goldenen Zeitalter der Barbaren. Dabei gerät allerdings aus dem Fokus, dass auch diese Völker hierarchisch organisiert waren und zum Teil Sklavenarbeit nutzten. Auch das Leben der Jäger und Sammler verklärt der Politologe ein wenig. Davon abgesehen bietet Scotts Buch »Die Mühlen der Zivilisation« einen sehr unterhaltsamen und vor allem augenöffnenden Einblick in die Anfänge der Landwirtschaft und die Entwicklung der Staaten. Und jedem dürfte nach der Lektüre klar sein, Zivilisation ist eine zweischneidige Sache. Die ACTA-Gruppen sind keineswegs rückschrittlich, nur weil nicht alle von ihnen enthusiastisch Reis anbauen wollen.
So fing es also an, unser Elend. Das Buch von James Scott heißt »Die Mühlen der Zivilisation« und ist im Surkamp Verlag erschienen.